Da spricht Jesus zu den Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ein klarer Auftrag Gottes: Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden, beziehungsweise wird gerettet werden, wird ewiges Leben haben, ja, wird glücklich sein. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und ich finde es interessant und auffällig, dass in der Bibel im Alten Testament sehr, sehr, sehr viel Symbolik ist. Du siehst vom ersten Buch Mose bis Maleachi, du siehst so viel an Vorgehensweisen, an Geboten Gottes, an Verhaltensmustern, an Ritualen, an Bräuchen, an Symbolik. Du fragst dich: Meine Güte, wo kommt das alles her und wofür ist das alles gut? Ja, aber alles das, was im Alten Testament ist, deutet auf Jesus hin, der kommen sollte, am Kreuz sterben sollte, von den Toten auferweckt ist. Jesus, das Opferlamm, das durch sein Leben und durch sein Blut, was er vergießt, beziehungsweise gibt, dass er eben Rettung schenkt. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dass Gott erfordert bei Sünde, dass ein einjähriges Lamm gebracht werden sollte, ohne Fehler, und dass es geopfert werden sollte, dann deutet das darauf hin, dass Jesus, das Lamm Gottes, geopfert wird und sein Blut vergießt, ohne Fehler. Das zeigt, dass Jesus, obwohl er Mensch wurde, trotzdem ohne Sünde ist, wie wir in der Bibel lesen, vollkommen perfekt. Deswegen ein einjähriges Lamm ohne Fehler. Und ein Jahr, davon bin ich überzeugt, das ist wieder eine Offenbarung, die ich mal bekommen habe, ein Jahr bedeutet für jeden einzelnen Tag. Das heißt also, das Blut Christi reicht für jeden einzelnen Tag. Es gibt keinen Tag in deinem Leben, wo das Blut Christi nicht ausreichen würde, all deine Sünden, all deine Schuld zu vergeben, all deine Gebrechen zu heilen, dich freizusetzen von allem, was dich belastet und was dich angreift. Das Blut Jesu Christi reicht aus, um dich zu schützen, um dich zu heilen, um dich zu verändern. So, diese ganze Symbolik im Alten Testament wird ja eigentlich durch das Kommen Jesu Christi im Neuen Testament aufgehoben. Welche Symbolik finden wir dann wieder im Neuen Testament? Da musst du lange überlegen, bis dir was einfällt. Mir fällt die Symbolik der Taufe ein. Und nach Jakobus 5: Ist jemand krank, so rufe er die Ältesten und sie salben ihn mit Öl. Entschuldigung, dass Öl nicht heilt, ist kein Geheimnis. Also Öl ist sehr gesund und das ist... Ich kann nicht sagen, dass Öl so gesund ist wie Honig. Wahrscheinlich ist Honig hat immer noch einen kleinen Vorteil. Das sage ich jetzt für euch. Aber Olivenöl ist sehr gesund, stärkt die Abwehrkräfte und macht hübsch und macht stark und alles, was dazu gehört. Das gehört hier nicht hier rein und ich werde jetzt auch keinen Stand aufbauen, Olivenöl verkaufen. So. Was ich sagen will ist, es ist nicht das Öl, sondern das Symbol, das dahinter steht, die Kraft des Heiligen Geistes. Öl ist für den Heiligen Geist, der Heilige Geist, die heilende Kraft Gottes. Was hat das mit dem Blut Christi zu tun? Der Heilige Geist gebraucht das Blut Christi und heilt dich. Ohne Blut kein Öl, ohne Blut keine Salbung. Gott kann dich nicht salben, wenn er dich nicht zuvor mit dem Blut gereinigt hat. Gott kann dich nicht erfüllen mit dem Heiligen Geist, wenn du nicht zuvor sein Kind geworden bist und das Blut Jesu Christi in dir wirksam geworden ist. So, diese beiden Symboliken oder Elemente tauchen im Neuen Testament auf, wenn das Alte Testament voll ist von irgendwelchen Sachen. So, das bedeutet also, wenn Jesus die Sache nicht aufhebt, sondern einfach sagt: Okay, ich will, dass du dich taufen lässt, dann muss er wohl hinter dieser Symbolik etwas sehr Gewaltiges, Großes, Starkes sehen. Was bedeutet, sich taufen zu lassen? Einfach mal, welcher Inhalt steht hinter dieser Symbolik, die so wichtig ist, dass Jesus alles Mögliche aufgehoben hat, aber dass du dich taufen lässt, das hat er nicht aufgehoben. Was ist die Bedeutung? Und da gibt uns Römer 6, ab Vers 3, eine Erklärung. Sich taufen zu lassen, ich sag's mal so, ist erstens eine Demonstration, eine Proklamation in die sichtbare und das ist sehr, sehr wichtig, in die unsichtbare Welt. Das heißt, der Teufel, seine Dämonen und seine Machenschaften und Herrscher und Bollwerke und alles, was dazugehört, die wissen ganz genau, was Taufe bedeutet. Die wissen ganz genau, ich lasse mich öffentlich taufen, bedeutet, ich bekenne mich zu Jesus, ich lese es gleich aus der Schrift vor, was es bedeutet. Sie wissen ganz genau, dass ihr Herrschaftsbereich auf deinem Leben per Deklaration finito ist, beendet ist. Und tschüss, wer war das? Das war gut. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Wie sagt Markus immer? Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zum gleichen Tod, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Ihr habt eine andere Übersetzung. Ich arbeite immer mit Online-Predigt, ja, dass ich mir die Texte immer da rauskopiere. Das ist besser als alles abtippen mit der Hand. Blöderweise hat ihn die Bibelgesellschaft in Stuttgart die neue revidierte Luther-Übersetzung, mit der ich vorher sehr gut gearbeitet habe, irgendwie entzogen, gestrichen, verboten. Und so muss ich finde das voll blöd, ehrlich. Also so muss ich eben einfach in diesen alten Luther-Text hineingehen und so und kann mich schlecht umgewöhnen auf Elberfeld, obwohl es auch eine gute Übersetzung ist. Es ist einfach meine Gewohnheit, wie ich einfach die Worte verstehe. Und deswegen lest einfach mit oder lest es zu Hause nach, wenn ihr mit dieser Übersetzung nicht klarkommt. Also, sich taufen zu lassen bedeutet einfach per Demonstration nach außen zu zeigen, ich glaube an Jesus, dass er für mich gestorben ist und ich bin mit ihm gestorben. Ich muss nicht mehr sterben. Ich bin mit ihm gestorben, dadurch, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Das ist das Untertauchen ins Wasser. Und dann, er ist auferstanden durch die Herrlichkeit Gottes, bin ich echt dankbar für den Heiligen Geist. Ohne Heiliger Geist keine Auferstehung von den Toten, noch nicht einmal bei Jesus. Stell dir das mal vor. Durch die Herrlichkeit Gottes, durch den Geist Gottes von den Toten auferweckt. Und das ist das wieder rausholen aus dem Wasser. Ich verspreche euch, ganz heilig, dass ich nicht nur Teil 1 mache. Dass ich das jetzt sage, hat eine ganz bestimmte Bedeutung, weil es christliche Theologien gibt, die sagen, du musst leiden und entbehren und geknechtet und gedemütigt und du bist gekreuzigt und du hast nichts mehr zu sagen. Okay, dein Fleisch hat nicht die Oberherrschaft, aber gehst du nicht morgens ein Frühstück essen, obwohl das äußerst fleischlich ist? Dein Fleisch hat seine Berechtigung, darf aber nicht herrschen. Deine Seele hat ihre Berechtigung, darf nicht herrschen. Du bist Geist und herrschst als Geist über deine Seele und über dein Fleisch, wenn es richtig läuft. Aber alles hat seine Zeit und seine Berechtigung, auch die Ernährung des Fleisches. Man kann das manchmal ein bisschen übertreiben. Also kurzum, Tod und Auferstehung gehören zusammen. Die Predigt, die nur sagt, Kreuz und Verzicht und Demut ist eine ungöttliche Predigt, gepackt von religiösen Geistern, die versuchen, dass du Gott gefällst durch Verzicht, durch Knechtschaft, durch Entbehrung und so weiter und so fort. Das ist nichts anderes als wieder diese hässliche religiöse Selbsterlösungs- und Gottgefälligkeitsgeist. Das ist nichts anderes als Gott gefallen wollen aus dem Fleisch. Und Gott gefallen wollen aus dem Fleisch stinkt. Das ist wirklich ein geistliches Wort, ein Tiefgang. Dass Gott gefallen aus dem Fleisch stinkt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das Wort stinkt in der Bibel steht, aber bestimmt ist es umschrieben. Vielleicht somit nicht wohlgefällig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder die Theorie, und das habe ich ja durch die ganzen Predigten hindurch gesagt, das ist jetzt nur eine kleine Wiederholung. Es gibt ja die Theorie, dass wir in der Auferstehung leben. Natürlich leben wir in der Auferstehung. Und wir haben alle Vorzüge und Herrlichkeiten der Auferstehung und Segnung Gottes durch die Auferstehung. Und wir lieben die Auferstehung und wir wandeln in der Auferstehung, haben das Kreuz aber komplett vergessen. Und das ist auch falsch. Ein gesundes Gleichgewicht zwischen, ich taufe dich unter und ich hole dich auch wieder raus. Dass du mit ihm gestorben bist und mit ihm auferstanden bist. Vers 6 geht's weiter. Die, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf das der sündige Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Der wesentliche Punkt, den ich sagen will, ist Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. das Lassen der Sünde, diese Heiligung und so weiter und so fort, ist ja ein Werk des Heiligen Geistes. Auch da, pass auf, dass du nicht die richtigen Dinge tust, nicht aus Gott heraus, sondern aus dem Fleisch heraus. Das geht nach hinten los. Das Lassen der Sünde und das Ablegen der Sünde und das Verändertwerden, das Wandeln im neuen Leben ist ein Werk des Heiligen Geistes. Man kann es nicht aus sich heraus tun. Aber der Heilige Geist kann dieses Werk unmöglich tun, wenn du nicht zuvor das Blut Christi angewandt hast, gläubig geworden bist, in Christus gestorben und mit ihm auferstanden bist. Diese Proklamation ist nicht die Proklamation des Endzustands deines Lebens, sondern die Proklamation des ersten und wichtigen Schritts. Ich bin von Neuem geboren, ich glaube an Jesus, ich bin mit ihm gestorben und auferstanden. Und jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes über dein Leben und der Heilige Geist und sagt, und jetzt beginnt das, was wir Heiligung nennen. Ich bringe dir bei, wie du die Dinge richtig tust. Und ich bringe dir bei, wie du die Dinge akzeptabel vor Gott aus dem Geist heraus tust und das Falsche lässt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Bedeutung der Taufe in der unsichtbaren Welt ist enorm und wir können nicht abschätzen, wie groß. Und ich will mal sagen, die Bedeutung der Taufe merkst du spätestens in den Anfechtungen. Weißt du, dass es interessanterweise so ist, dass das Größte an Gehorsamschritten, die du tun kannst, dass der Schritt zur Taufe ist? Und eins der größten Schritte ist die Taufe und deswegen ist es auch am meisten mit umstritten. Ich glaube, für so manchen, das mag nicht für jeden gelten, aber für so manches Ehepaar, wenn der Partner sagt, weißt du was, ich habe auf dem Herzen unser ganzes Erspartes, unsere ganzen Ersparnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte, unsere ganzen 700 Euro, die werden wir jetzt einfach ins Reich Gottes investieren. Ja, Entschuldigung, manche haben 700, manche haben 70.000, manche haben 700.000, ist ja egal wie viel. Aber wenn einer sagt, die ganzen Ersparnisse und beide haben gelernt, Saat und Ernte und Geben segnet und es ist gut, dass wir geben und wir hängen nicht an dem Geld und an dem Ersparten und so weiter und so fort. Dann, wenn beide diese Lehre gehabt haben, dann werden beide sagen, okay, wir sollten das tun, sind sich übereins gekommen und geben dann in die Mission ins Reich Gottes oder wie auch immer, alles, was sie gespart hatten. Gott erstattet das tausend- und millionenfach im Himmel und auf der Erde, das ist Saat und Ernte. Aber das Entscheidende ist, da ist bei so manchem Ehepaar weniger Anfechtung, als wenn einer von beiden kommt und sagt, ich habe auf dem Herzen, ich möchte mich taufen lassen. Die erste Frage ist, wieso? Du bist doch schon als Kind getauft, reicht das nicht? Dazu werde ich gleich noch was sagen. Wie wichtig ist dann die Taufe? Guck mal, interessanterweise in dem Vers, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt wird getauft wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Interessant ist, dass da steht, wer aber nicht, also ich drehe mal den Vers um, ja, umgekehrt. Wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird nicht gerettet werden. Wer glaubt, aber ungetauft ist, steht da nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Nicht konsequenterweise, logischerweise, wer nicht glaubt und nicht getauft wird. Das heißt mit anderen Worten, so hoch die Bedeutung der Taufe ist, bekehrst du dich heute und stirbst du morgen, weil leider die nächste Taufe September 09 stattfindet, heißt das nicht, dass du Pech gehabt hast. Auf der anderen Seite, die Taufe als Proklamation in die unsichtbare Welt bewirkt, dass nicht allein das ewige Leben, sondern das Handeln und Eingreifen und die Herrschaftsbereiche Gottes im Jetzt. Überleg mal, um gerettet zu werden, brauchst du Jesus und nicht mehr. Das ist der Umkehrschluss dieses Satzes. Und trotzdem ist diese Bedeutung der Taufe enorm wichtig. Ich versuche diesen Spagat zu erklären. Einerseits sage ich, das Wichtigste ist, lass dich taufen, Gott hat es gesagt und du solltest nicht verzichten. Auf der anderen Seite sage ich dir, im Umkehrschluss sagt aber Jesus, wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Aber für Jesus ist es wiederum total selbstverständlich. Wer glaubt, der lässt sich taufen. Für ihn ist es selbstverständlich. Wer glaubt, der kann auch sagen, ich glaube, ich stehe dazu und ich lasse mich taufen. So, da gibt es keinen Freiraum zur Diskussion. Die Anfechtung durch eine Taufentscheidung ist bei manchen Familien enorm. Und wisst ihr, in der islamischen Welt ist es ja so, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann soll er sich zurückbekehren und er bekommt ein Ultimatum, wenn die Frist abläuft, wird er getötet. Manche Familien praktizieren dieses Gebot und töten ihre Leute, die sich bekehrt haben, und manche nicht. Aber wisst ihr, in den häufigsten Fällen ist es so, wenn die Moslems zu ihren Familien sagen, wir sind Christen geworden, wir sind gläubig geworden, dann regen sie sich auf und es gibt Ärger. Aber dieser Ärger ist meistens nicht vergleichbar mit dem Ärger, dass sich jemand aus der Familie, einer islamischen Familie, der sich zu Jesus entschieden hat, sich öffentlich taufen lässt. Spätestens da heißt es, und der wird jetzt getötet. Sich öffentlich taufen zu lassen, das bedeutet wiederum, diese Form und diese Intensität der Anfechtung belegt wiederum, wie wichtig die Taufe ist. Wenn das unwichtig wäre, wenn das oberflächlich wäre, warum sollte der Teufel sich Mühe geben, so viel Stress und Anstrengung und so weiter zu machen? Und jetzt sage ich euch noch etwas aus der Statistik, die ich mal gehört habe. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für Jesus und gehen dann aber zurück in die Welt und hören auf, an Gott oder an Jesus zu glauben und sagen, meine Bekehrung, naja, das war eine Phase, die ich hatte, aber ernst nehmen kann ich es nicht. Wisst ihr, dass von diesen Leuten, die zurückgehen in die Welt, statistisch gesehen, 80% oder über 80% nicht getauft waren? Mit anderen Worten, 80-90% derer, die sich für Jesus entscheiden und sich taufen lassen, mögen so manche Lebenskrise erleben, sie kommen aber zurück zu Jesus. Immer und immer wieder kommen sie zurück zu Jesus. Überleg mal, wie interessant diese Statistik ist. Das bedeutet, welche Bedeutung diese Taufe hat. Jetzt kannst du mich fragen, wer hat die Statistik aufgestellt, wer hat das nachgezählt? Ich weiß es nicht, aber ich spüre einfach innerlich in meinem Geist, dass diese Statistik nicht so falsch ist. Das ist enorm wichtig. Und ich erzähle euch meine persönliche Erfahrung, die habe ich eigentlich auch so selten erzählt. Ich bin getauft worden, nachdem ich zum Glauben an Jesus kam. Ich bin getauft worden im Jordan, durch den Benny Hinn. Und das war echt eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war da im Jordan und die Leute waren da dran und die wurden getauft und dann kam mein Part und dann, was weiß ich. Ich will das nicht so sehr vertiefen, aber die Hände aufgelegt, untergetaucht und in dem Moment passierte etwas, was schier unglaublich ist. Ich spürte, wie etwas meine Füße von unten an den Knöcheln festhielt, unter Wasser. Und wie etwas anfing, mich unters Wasser zu ziehen. Während der Taufe, überleg mal. Und in dem Moment hatte ich echt Todesangst, weil niemand war da. Ich war getauft worden, einfach runter. Ich konnte ja spüren, dass die Hand von Benny Hinn an meiner Stirn, er konnte nicht gleichzeitig meine Füße nehmen, obwohl ich sehr kurz und sehr klein bin, in Anführungsstrichen, konnte er unmöglich das schaffen, dass er mich unten an den Füßen gleichzeitig runterzieht. Und plötzlich merkte ich, wie ein Kampf war. Und in dem Moment waren da mehrere Männer Gottes, die einfach bei der Taufe geholfen haben da. Und die haben echt gezerrt. 4 Männer zehren mich aus dem Wasser. Und wie bitte? Ja, das habe ich nicht mitgekriegt, das habe ich später. Da war voll der Tumult, die Leute waren entsetzt, aufgeregt, wussten nicht, was da passierte und alle schauten dahin. Es war wirklich ein Todeskampf. Die Mächte, die Kräfte zogen mich ins Wasser. Und ich dachte so, jetzt geht's entweder flussabwärts und ich bin für immer verschwunden oder wieder hoch und ich lebe. Und preis dem Herrn, ich lebe! Noch Anfechtung unter der Taufe. Ich meine, ich habe, wenn ihr mich kennt und wenn ihr meine Familie kennt und wenn ihr meinen Hintergrund kennt und wenn ihr den Okkultismus kennt, mit dem ich aufgewachsen bin und wenn ihr diese ganzen Details kennt, die vielleicht werde ich sie mal predigen, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr all diese ganzen Umstände kennt, dann wisst ihr, was da für ein Kampf in der unsichtbaren Welt abgegangen war, dass ich mich habe taufen lassen. Wenn ihr all das wisst, was ich hinter mir in Anführungsstrichen kulturell und familiär habe, ja, der nächste muslimische Heilige, der Gesalbte und Gesegnete im Islam und ich... Keine Ahnung, ich sollte so mal mein Zeugnis vielleicht mal ausführlicher hören, wenn es irgendwo auf CD ist. Auf jeden Fall dieser ganze Hintergrund und das belegt, was für ein wichtiger Akt diese Taufe war. Und das belegt, warum dieser ganze Kampf und diese ganzen Anfechtungen kamen. Auseinandersetzungen mit Dämonen sind für mich nicht wirklich neu. Der Auszug aus Ägypten ist auch ein Hinweis auf die Taufe. Ganz interessant. Ich komme zurück zu der Statistik. 80% der nicht getauften oder von denen, die zurückgehen, sind 80% oder 90 nicht getauft. Ich komme zurück zu der Statistik, um das besser zu erklären. Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel zieht aus, das Meer öffnet sich und sie gehen hindurch. Und was passierte? Die Heerscharen des Pharaos waren dann durchs Wasser ersoffen worden. Und das Volk Israel kam auf der anderen Seite trockenen Fußes an. Ihr kennt die Geschichte. Was waren das für Soldaten des Pharaos? Welchen Auftrag hatten sie? Wer weiß das? Zurückzuholen. Sie hatten nicht den Auftrag, geht hin und tötet alle Israeliten, sondern geht hin und holt sie zurück. Der Teufel wird bestrebt sein, seine Dämonen auf dich zu schicken, um dir Glaubenszweifel zu bringen. Er wird bestrebt sein, all seine Dämonen zu schicken und Umstände zu nutzen, um dich zurückzuholen nach Ägypten und zum Unglauben und zu dem, wo Gott dich nicht haben will. Zurückzuholen zu den alten Bindungen, dass du wieder Steine schleppen kannst, statt in Freiheit Gott anbeten. Zurück zu der Knechtschaft und zu der Bindung. Der Teufel versucht es. Aber guck mal, er konnte spätestens durch die Taufe, in Anführungsstrichen, Auszug aus Ägypten, Wanderung durchs Meer, spätestens dort konnte er nicht mehr die Israeliten zurückholen. Es ist finito, es war zu Ende. Sie hatten Ägypten hinter sich gelassen, das war's. Sie hätten bestenfalls freiwillig zurückgehen können. Danke, Jesus. Wir schaffen es. Welche Voraussetzungen gibt es, um sich taufen zu lassen? Wie viele Voraussetzungen gibt es? Was schätzt du? Eine. Ein bisschen wenig. Hat noch jemand eine Voraussetzung? Nein. Und Gott auch nicht. Es gibt eine einzige Voraussetzung, das habt ihr zu Recht gesagt. Glauben. Glauben. Einfach glauben. Wer glaubt, der lässt sich taufen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wisst ihr, es ist ja Gepflogenheit in der deutschen Kirche, in Anführungsstrichen, und Freikirche. Wer sich taufen lassen möchte, unterschreibt zuvor einen Zettel, dass er mit den Statuten der Gemeinde und mit der Vision der Gemeinde und mit der ganzen Gemeinde und mit dem Pastor und seinem Haus und seinem Auto auch wirklich einverstanden ist. Und wenn er das unterschreibt, dann wird er getauft. Und dann ist er automatisch Mitglied in der Gemeinde. Und wenn du dann die Leute fragst, ja, warum macht ihr das eigentlich so? Warum macht ihr das so, dass die Voraussetzung zur Taufe die Bereitschaft ist, euch mit der Gemeinde oder sich mit der Gemeinde einverstanden zu erklären und dort in der Gemeinde aufgenommen zu werden? Warum macht ihr das so? Wo steht das in der Bibel? Viele beziehen sich darauf, dass eben, nachdem Petrus gepredigt hat, die gläubig geworden war, die 3000 wurden dann getauft und der Gemeinde hinzugetan. Welcher Gemeinde? Erst der FC Petrus? Ganz ehrlich, welcher Gemeinde? Freie Johannische Gemeinde oder was weiß ich? Es war der Leib Christi, die getauft sind und eines Tages vor Gottes Thron stehen werden. Denen wurden sie hinzugefügt und nicht dieser speziellen einen super Sondergemeinde Gottes. Versteht ihr? Und deswegen ist es völlig unbiblisch, zu behaupten, das ist meine Überzeugung und Erkenntnis, es ist unbiblisch zu sagen, wenn du mit der Gemeinde einverstanden bist, dann wirst du in der Gemeinde getauft und dann bist du automatisch Mitglied in der Gemeinde. Bin ich froh, dass wir nicht Mitglieder haben. Wir haben keine Mitgliederliste, wo draufsteht, wer wo in diese Arche kommt und zur Arche gehört. Es gibt hier eine Arche e.V., für die es nicht wissen, da sind 10, 15 Leute, um der ganzen Geschichte hier einen rechtlichen Rahmen zu geben, juristisch, vom Finanzamt, Spendenbescheinigung, alles was dazugehört. Aber ansonsten, wer sich hier zu Hause fühlt, ist hier willkommen und gern gesehen. Und das ist egal, ob er per Papier Mitglied ist oder nicht. Weil ich bin davon überzeugt, Jesus hat nichts davon, dass wir einen Ordner anlegen mit den Namen der Mitglieder. Solange du zum Leib Jesu gehörst. Und soll ich euch noch was sagen? Es ist ja so mit der Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit gegenüber der Gemeinde. Es ist ein modernes Problem. Leute, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen, ist ein modernes Problem. Das heißt also, dass sie nicht kommen. Eine gewisse Unverbindlichkeit ist ein modernes Problem. Und ich bin davon überzeugt, man löst das Problem nicht, indem man eine Liste erstellt. Was man hinterher hat, ist einfach nur eine Liste und diejenigen, die auf der Liste sind, kommen trotzdem sehr unregelmäßig. Ich sage ja immer, die Gemeinde ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gemeinde. Ich sage immer, es ist völlig okay, wenn du sagst, an diesem Sonntag werde ich ausschlafen. An diesem Sonntag muss ich echt mal zu Rande kommen und mach dies oder das, ja. Wobei nicht in Arbeit, weil es ist wirklich wichtig und gut, einen Ruhetag zu haben. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ach, wir predigten heute. Ach, heute gehe ich mal wieder. Ach, wer ist denn jetzt dran? Wenn nicht beruflich, familiär oder die Umstände dich hindern, solltest du regelmäßig kommen und auch mal vielleicht nicht kommen. Aber wir haben das Problem, dass es eben umgekehrt ist. Es gibt keine beruflichen oder familiären Hinderungsgründe. Es gibt keinen ungläubigen Ehemann, der dir die Hölle heiß macht, nur weil du in den Gottesdienst willst. Es gibt, alles ist paletti. Du kannst kommen, wann immer du willst. Und du kommst nicht regelmäßig und bleibst mal weg, sondern machst es umgekehrt. Du kommst mal und bleibst regelmäßig weg. So, auf jeden Fall, die Taufe hat mit all diesem, mit dem Zutun in die Ortsgemeinde, nach der Bibel und nach meiner Erkenntnis nichts zu tun. Wenn du es anders siehst und du kannst mir das durch die Bibel belegen, ich bin wirklich belehrbar, hoffe ich. Glaubenskurs. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Okay, die Taufe findet bei uns dann und dann statt, wenn du dabei sein willst. Wir haben 10 Abende Glaubenskurs, da kommst du hin. Und dann, wenn du den Glaubenskurs fertig hast, dann wirst du getauft. Was sagt denn dieser Glaubenskurs? 10 Abende lang, dass Jesus für mich gestorben ist? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde das, glaube ich, schon nach dem 1. Abend verstehen. Und vor allem, wenn ich den Wunsch äußere, mich taufen zu lassen, dann meistens, weil ich doch verstanden habe, warum ich mich taufen lassen möchte. Das heißt, wozu die Glaubenskurse? Die Glaubenskurse sind gut. Bibelstunden, Glaubenskurse, Gebetsstunden, Gemeinschaft, das ist gut und das ist wichtig und schön. Aber wiederum nur eine Gemeindevoraussetzung, nicht eine Gottesvoraussetzung zur Taufe. Sonst irgendwelche Leistungen? Nein. Wenn Kirchen etwas machen, dann ist es deren eigener Wunsch und Wille, aber nicht von Gott vorausgesetzt. Gott sagt, wer glaubt? Und er hat uns klar gesagt, was du glaubst. Nämlich, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist für dich gestorben, du bist mit ihm gestorben, er ist durch die Herrlichkeit Gottes von den Toten auferweckt und du bist mit ihm auferweckt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Mehr ist nicht gesagt worden. Und da bin ich Gott sehr dankbar für. Gibt es ein Mindestalter zur Taufe? Nach dem jüdischen Gesetz 12 oder muslimischen geistliche Reife. Gibt es ein Mindestalter? Nein, es gibt eine Mindestvoraussetzung, aber nicht Mindestalter. Die Mindestvoraussetzung heißt, ich glaube und ich weiß, was ich glaube. Nicht, ich glaube, morgen gibt es beim Penny Kartoffeln billiger als beim Aldi oder beim Lidl. Okay, ich lass mich taufen, das reicht. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt reden wir vom Mindestalter. Gibt es ein Mindestalter? Nein, aber die Voraussetzung, dass der, der sich taufen lässt, versteht, was er glaubt und worum es geht. Eine Frage des Herzens und des Verstandes. Und deswegen weigere ich mich mit Händen und Füßen zu glauben, dass ein Baby, das nicht mal weiß, worum es geht im Leben, das nicht mal verstanden hat, dass es geboren ist, weil es noch zu klein dafür ist, das nicht mal verstanden hat, dass es Eltern hat, das nicht mal verstanden hat, dass es Gott gibt, ein Baby wird dann getauft, abgesehen davon, dass es ja auch ein Trick ist, weil es ist ja nicht wirklich Taufe. Taufe heißt untertauchen. Baptisto, rein, ganz runtertauchen. Ja, weil Jesus ist ja auch nicht mit einem Teil seines Kopfes gestorben. Wo da die Tropfen hinfallen, das ist mit Jesus begraben und beerdigt. Ich meine, okay, vielleicht ist es auch wiederum eine Symbolik, weil meistens ist es ja so, dass die Leute nicht automatisch an Gott glauben. Und sie leben so viel mit Gott, wie die Tröpfchen gerade mal ausgereicht haben, ihr Kopf zu benetzen. Nicht, dass ich mich unbeliebt machen will, schon gar nicht bei irgendwelchen landeskirchlichen Pastoren. Aber ich meine, wenn man Werte hat, dann sollte man auch zu denen stehen. Und wenn ich jetzt nicht gerade über Ehe predige oder über das Geben oder über dieses oder jenes predige, sondern über Taufe, dann darf ich auch zu meinen Werten in der Taufe stehen. Amen. Und ihr beschützt mich und versteckt mich, wenn es dann Ärger gibt. Alle, die Amen gesagt haben, beschützen und versteckt mich. Sonst ist das ungerecht. Versteckt ihr mich? Amen. Danke. Wir haben alles im Blick. In Apostelgeschichte 10 stehen. In Apostelgeschichte 10 lesen wir die Geschichte, wie der Hauptmann Cornelius fastet und betet und zu Gott betet und er dann mit Petrus zusammengebracht wird. Er soll dann Petrus holen, der gerade in einer Herberge war am See, der holt ihn dann dort. Und Petrus predigt ihm das Evangelium. Aus Zeitgründen springe ich mal einfach in die Szene rein. Ihr könnt es in Ruhe zu Hause nachlesen. Ab Vers 43. So spricht also der Petrus zu dem Cornelius. Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Also Cornelius und die Leute, die dabei waren, die waren nicht gläubig, ja, die kannten Gott noch nicht, aber sie hörten zu und dann fiel der Heilige Geist auf diese. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, dass sie mit Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, mag auch jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Also hier sehen wir in den Zeilen, dass es offensichtlich eine Auseinandersetzung gegeben hat, wieder mal zum Thema Taufe. Wer darf getauft werden, wer darf nicht getauft werden? Und befahl sie zu taufen im Namen des Herrn, da baten sie ihn, dass er etliche Tage da bliebe. Also, sie baten dem Petrus, dass er etliche Tage da bliebe. Ich meine, klar, wenn wir euch heute taufen, bleiben wir noch zum Kaffee zusammen, aber nicht etliche Tage. So, der Petrus war gekommen und ein paar gläubige Juden mit ihm und er fängt an, das Evangelium zu erklären und die fingen an, in Sprachen zu reden und dann hieß es, ja, jetzt können sie ja getauft werden. Und die Juden, die mitgereist waren, die waren entsetzt und haben gesagt, wie ist es möglich, dass ihr jetzt in Sprachen reden? Wie ist es möglich, dass sie jetzt Gott hochpreisen und so weiter? Wo Jesus doch im Johannes 14,17 gesagt hat, der Heilige Geist, den kann nur empfangen, wer gläubig ist. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Ja, wie ist es möglich, dass jemand, der Heide ist, der nicht gläubig ist, plötzlich anfängt, in Sprachen zu reden? Und warum sagt Petrus dann sofort im Anschluss, ja, dann lasst uns die gleich taufen? Überleg doch mal, das bedeutet, ein Heide, der in Zungen redet, voll Geistes ist, lässt sich taufen. Das funktioniert nicht. Mit anderen Worten, diese Heiden, die waren als Heiden gekommen und während sie die Predigt und das Evangelium gehört hatten, hatte eine Verwandlung ihres Herzens stattgefunden. Gott sah ihr Herz. Petrus hat noch nie mal einen Glaubensaufruf gemacht und hat gesagt, so jetzt alle aufstehen, wer Jesus annehmen möchte, hebe mal die Hand, komm nach vorne und jetzt bete. Hey Jesus, ich glaube. Sondern sie glaubten, während sie hörten. Auch das können wir in der Bibel lesen. Sie glaubten durch die Verkündigung. Ihr Herz, ihr Geist war von Neuem geboren, während gepredigt wurde. Und deswegen goss Gott gleich den Heiligen Geist auf sie aus. Deswegen waren sie voll Geistes und priesen Gott in Zungen. Sie waren von Neuem geboren, geisterfüllt, anbetende, preisende Christen von 0 auf 100. Das möchte ich hier auch. Das möchte ich hier auch, dann einfach während der Predigt, egal welches Thema, dass ihr wenigstens zwischen den Zeilen das verstehen, was ich eigentlich sagen will. Und meine Güte, dass sie einfach wirklich anfangen, aufstehen und in Sprachen beten und wir ihnen hinterher erklären müssen, was mit ihnen geschehen ist. Ich glaube, dass das möglich ist und ich strecke mich auf und höre nicht auf, daran zu glauben, bis ich sehe im Namen Jesus. Und folgelogisch, geisterfüllt, von Neuem geboren während der Predigt, sagt Petrus, gut, und hat jetzt noch jemand etwas dagegen, dass sie getauft werden? Wieder, was ist die Voraussetzung? Sie wurden gläubig. Zum Schluss noch die Geschichte von dem Herrn Philippus. Der Herr Philippus war ein Kämmerer, also ein Finanzminister, und zwar der Königin aus Äthiopien. Der kam, wie auch immer, das kann man in der Bibel nicht lesen, zu dem Buch Jesaja. Und er fuhr so auf seiner Kutsche vor sich hin und las aus dem Buch Jesaja ganz laut. Und er las diese Stelle. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt. Und wie ein Lamm stumm ist er vor seinen Scherern. So tat er seinen Mund nicht auf. Das ist Jesaja 53, 7 bis 8. Er saß auf seiner Kutsche und las vor sich hin. Und Philippus, der hatte von Gott den klaren Auftrag, dass er hingehen sollte gegen Mittag und bis ins kleinste Detail, fantastisch zu lesen, die Geschichte, die Führung durch den Heiligen Geist. Philippus kam dann dahin und der gute Mann las und er fragte ihn dann, sag mal, verstehst du da, was du liest? Und er sagt, wie soll ich denn, wenn es mir keiner erklärt? Ist doch interessant, du kannst die Bibel lesen und nichts verstehen. Und in der Regel liest du die Bibel und verstehst nichts, du brauchst den Heiligen Geist. Und Philippus fing an und erklärte ihm die ganze Situation und fing an, ihm zu erklären, was er da las und fing an zu erklären, von wem da die Rede ist und so weiter. Ihr könnt das dann nachlesen. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an, von dieser Schrift zu predigen, ihm und das Evangelium von Jesus. Nochmal. Das ist die etwas schwierigere Übersetzung mit Zeitdruck. Nochmal. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Was tat er? Er predigte das Evangelium. Nicht die 10 Punkte, wie man eine gute Ehe führt, sondern das Evangelium. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen? So mag's wohl sein. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten und stiegen ab, hinab ins Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er ließ sich taufen. Und danach wissen wir ja, dass der Philippus entrückt worden war. Damals gab es keinen Lufthansa, deswegen heißt es Philippus Airlines. Auf jeden Fall, er liest, jemand setzt sich zu ihm, also der Philippus erklärt ihm die Schrift und dann war die Entscheidung getroffen, ich möchte mich taufen lassen, was hindert's? Und dann sagt Philippus, glaubst du denn? Und er bekennt seinen Glauben und sagt, ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das war ja der Satz, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Natürlich stand da mehr dahinter, dass eben Jesus für ihn gestorben ist. Und alles, was er gelesen hatte zuvor im Jesaja, dass er es verstanden hatte. Er ließ sich dann taufen. Die einzige Voraussetzung ist der Glaube. Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sollte nicht warten, sich taufen zu lassen. Denn durch den Glauben, das ewige Leben, durch das Bekenntnis, das ewige Leben und eine klare Proklamation gegen der Geister. Und ich sage es ganz oft oder ich sage es ganz gerne, ich bin davon überzeugt, dass so manche Bindungen gelöst werden. Ein ganz wichtiger Satz, dass so manche Dämonen ausfahren, dass so manche Veränderung sich einstellt, wenn Christen sich taufen lassen. Das erspart nicht den Weg der Heiligung. Ich kann nicht sagen, oh, ich lasse mich taufen, dann brauche ich mich jeden Sonntag taufen zu lassen, dann brauche ich nie wieder was tun, ich bin dann gleich geheiligt und kriege alles auf die Reihe. Es erspart nicht Disziplin, es erspart nicht Heiligung, es erspart nicht zu Fuß gehen, in Anführungsstrichen, aber es ist enorm wichtig, sich taufen zu lassen. Wer sich nicht taufen lässt, der hat die Wahrheit um die Taufe und die Bedeutung der Symbolik nicht verstanden. Amen. Ich würde sagen, wir haben echt einen super Start im Gottesdienst gehabt. Lass uns aufstehen. Ich möchte einfach ein Abschlussgebet sprechen. Und dann fahren wir als Konvoi, wo auch immer er uns hinführt. Hey, wo kommen die her? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir das glauben und bekennen dürfen, Herr, in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Ich freue mich, Jesus, Herr, für jeden Christen, der sich für dich und ja für die Taufe entscheidet, Herr, weil es zusammengehört, an dich zu glauben und zu deiner Person zu stehen und sich öffentlich taufen zu lassen und zu bekennen, ist so gut und so richtig und so wichtig. Und ich danke dir für jeden, dem du es aufs Herz gelegt hast, Herr. Ich danke dir, Herr, so wie Sarah es gesagt hat, Gott hat sie aufs Herz gelegt. Das reicht, Herr. Danke, Herr, dass es ja dein Wirken des Geistes ist, Herr. Ich bitte dich auch für die Geschwister, die über Online-Predigt oder später auf irgendeine Weise diese Predigt hören. Ich bitte dich, Herr, dass du ihr Herz anrührst und dass sie sich taufen lassen, Herr. Dass sie sich taufen lassen, weil sie an deinen Namen glauben. Und es wird Frucht wirken in ihrem Leben, Herr. Im Namen Jesus von Nazareth. Amen.